Schönen guten Morgen.
Ich habe lange keine Orgel mehr gehört, danke. Ja, echt? Schön. So, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und zwar, ihr erkennt ihn alle. Wer hat ihn wirklich erkannt? Mark Twain, 1835 bis 1910. Mark Twain, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, die Älteren unter euch, ne? Wer das Lied, das Buch kennt, der ist älter. Also gut. So, der Mann hat gesagt, es gibt zwei wichtige Tage im Leben eines Menschen. Der erste ist der, an dem er geboren ist. Und der zweite ist der, an dem er verstanden hat, warum. Das finde ich gut. Also, der, an dem er geboren ist, naheliegend. So. Aber der Tag, an dem man richtig einsieht und es sackt ins Herz und in die Hände und in den Kopf, darum bin ich auf diesem Planeten gelandet. Und das ist mein Job für die nächsten, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahre. Das wäre ein guter Tag. Ich weiß nicht, ob ihr den schon hattet. Es gibt Menschen, die finden das nie raus. Und was bleibt ihnen übrig, als sich irgendwelche Aufgaben zu suchen und pflichtbewusst ihren Job zu machen? Das führt dann zu Grabstein, sein Leben war Arbeit und Mühe oder so ähnlich. Wilhelm Busch, Pfarrer Wilhelm Busch, ihr Alten, ne? So, der hat mal gesagt in der Predigt, wenn er solche Grabsteine liest, denkt er, mein Pferd ist tot. Aber manche leben so. Das Leben war Arbeit und Mühe. Und je pflichtbewusster ich bin, für manche ist das ihr Stolz im Leben. Pflichtbewusst. So. Andere finden das nicht raus. Und was bleibt ihnen übrig, als sich zu beschäftigen mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten, ein bisschen Geld, ein bisschen Vergnügen, ein bisschen bla bla bla. Okay, kann man machen. Ist so die zweitbeste Lösung, ehrlich gesagt. Denn besser wäre es, man würde rausfinden, warum. Warum bin ich eigentlich mit ein bisschen Gehirn und körperlicher Kraft ausgestattet? Was hat Gott wohl sich gedacht, dass er mich nach Berlin setzt und jetzt hier ein paar Jahre lang leben lässt? Oder ganz ehrlich, ist das komplett egal? Das wäre jetzt auch wieder schade, wenn unser Leben nicht ein bisschen gewichtiger wäre als das eines Goldhamsters. Was ist denn jetzt der Sinn? So, manche sagen, das klingt dann ganz fromm, der Sinn ist, dass ich an Jesus glaube. Und ich würde jeden, der das sagt, gerne fragen, kannst du mir mal drei Sätze sagen, was das meint? Die Tatsache, dass ich einen Glauben in mir trage, ist leider für die allermeisten völlig belanglos. Die Welt ist voller Menschen, die einen Glauben in sich tragen. Guckt euch die Welt an. So richtig toll haben wir das nicht hingekriegt bisher. Also, was ist der Sinn der Sache? Wisst ihr, das ist eine ernst gemeinte Frage, keine rhetorische. Wisst ihr, warum ihr da seid? Und wenn nicht, dann wäre es toll, wenn ihr meinetwegen nur das mitnehmt heute Morgen. Geht doch mal nach Hause und die nächste Woche widmet euch mal jeden Tag eine Viertelstunde der wichtigsten Frage eures Lebens. Jesus, kannst du mir bitte mal sagen, warum ich da bin? Meine ich ganz ernst. Mach das doch mal die nächste Woche, wer das nicht weiß, Viertelstunde am Tag. Viertelstunde ist viel, nachdem wir jetzt gehört haben, die Tage, 30 Sekunden mal Stille und so. Es geht um dein Leben. Investier mal in dein Leben. Mach mal. So, die Frage finde ich wichtig. Ich habe euch einen Text mitgebracht, der ein bisschen dieser Frage nachgeht, wo jemand das versteht und einiges von dem nochmal lernt, was wir in den letzten Tagen ein bisschen angefangen haben nachzudenken. Darf ich euch bitten, den Text Lukas 17 mal einzublenden? Da geht es um die Geschichte von den sogenannten 10 Aussätzigen. Bibelleser sind wieder im Vorteil, aber macht nichts, wir kriegen das hin. Ich lese mal nur ein, zwei Verse und dann würde ich ein paar Sätze dazu sagen und dann gehen wir ein bisschen durch. Also Vers 11 und 12. Es geschah, als er, Jesus, natürlich nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Ich bin ein bisschen bei dem Wort Grenzgebiet hängen geblieben. In einem Grenzgebiet vermischen sich so ein bisschen die Kulturen, die Menschen, die Gewohnheiten, die Gebräuche, die Tradition. Es ist im Grenzgebiet, da kommt von überall so ein bisschen was rein. Und in Grenzgebieten, wir kriegen das gesellschaftlich gerade mit, verlieren Menschen ganz oft ihre Identität. Fühlen sich einsam, fühlen sich bedroht. Manche machen daraus eine Tugend und versuchen, tiefer zu graben, wer sie sind. Andere machen daraus eine Untugend und lehnen einfach alles ab, was sie nicht selber sind. Grenzgebiete stellen immer die Frage danach, wer bist du eigentlich? Und mir geht es heute nicht um gesellschaftliche Fragen. Ich glaube, dass unser Leben an ganz vielen Stellen in solchen Grenzgebieten läuft. Die Grenze zum Beispiel zwischen der sicheren, schönen, kleinen Gemeinde und meinem schulischen oder studentischen Leben. Bei manchen übrigens läuft der Riss des Grenzgebietes mitten durch Familien. Ich und mein Freundeskreis hier, die den Glauben teilen, und da meine Familie, die sagt, wie doof kann man sein, dass man an Jesus glaubt? Oder Grenzgebiete, dass du hier sonntags gerne irgendwas erzählst oder singst und die Hände hebst im Lobpreis und dann gehst du montags im Büro und würdest dich zugrunde schämen, wenn jemand dich beim Tischgebet sieht. Leben in Grenzgebieten. Und man muss eigentlich genau wissen, wer man ist in solchen Grenzgebieten. Wenn man nicht tiefer gräbt, wenn die Wurzeln nicht tiefer reichen als, ach, ich glaube auch an Gott, wird dich das Grenzgebiet umwehen. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wirst du echt schnell vor die Hunde gehen. Ich habe gestern mit dem Jörg Albrecht geklönt, der gestern hier geredet hat. Leiter von Willow Creek hat den nächsten, also Willow Creek Deutschland hat den nächsten Kongress gerade im Blick, 26 in Dortmund. Und ich habe gefragt, was ist euer Thema? Und er sagt, unser Thema wird Arbeitstitel Rooted, also verwurzelt sein. Weil die Menschen nicht mehr so gut verwurzelt sind, sagt er. Da dachte ich, ja, guck mal einer an, ganz genau. Das ist vielleicht eine Frage, ich weiß gar nicht, ist das eine Frage für ältere Leute? Ich gucke mal, ältere Leute oder jüngere Leute? Ich grüße euch Mittlere hier in der Mitte. Nein, hier sitzen ja auch ein paar Ältere, aber ich nenne jetzt keine Namen. Okay, gut. Okay. Die, die lachen, sind's. So. Für junge Leute ist das ganz wichtig zu wissen, wer man ist, damit man nicht jeden Wind so mitmacht. Es gibt derart viele Einladungen zur Mittelmäßigkeit. Das ist echt ätzend. Und wenn man älter wird, ist es nicht so einfach, wenn man Wurzeln geschlagen hat, noch flexibel zu sein, Neues dazuzulernen. Achtet drauf. Es geht nicht darum, dass man fest wird, sondern dass man verwurzelt ist. Das ist ein Riesenunterschied. So, das erleben die Leute da im Grenzgebiet und da trifft Jesus nun diese zusammengewürfelte Truppe, übrigens auch komisch. Das war eine Gruppe offensichtlich aus Samaritern und Leuten aus Galiläa. Was sie zusammengebunden hat, war ihre Krankheit, ist ja auch super. Ich habe einen Freundeskreis, der definiert sich nicht über mein Hobby, sondern über meine Krankheit, super. So, da sind jetzt 50 Aussätzige, muss eine Bombenstimmung gewesen sein bei denen, 50 Aussätzige aus allen möglichen Ländern, die Samariter, und die Juden konnten sich nicht ausstehen. Normalerweise. Das lag an der Art, wie sie glauben. Übrigens auch ein modernes Thema, oder? Jemand glaubt anders und ich finde, ich sollte meins überziehen, oder? So, das war die Stimmung. So, nun sind die alle krank, alle aussätzig, leprakrank, würden wir heute sagen. So, und siehe da, in dieser Not können alle 50 super miteinander auskommen. Und ich frage mich, geht es uns allen etwas zu gut, sodass wir uns den Luxus leisten, einander zu verurteilen? Muss erst die Not größer werden, bevor wir wieder erkennen, dass wir zusammengehören? Egal, wie jemand über Taufe, Abendmahl oder sonst eine Frage denkt. Und ich habe gemerkt, in den letzten Jahren meines Lebens, als ich zum Glauben gekommen bin, in einer Gemeinde in Hannover, sehr evangelikale, sehr enge Prägung, so bin ich groß geworden. Und ich habe gemerkt, wie Gott mein Herz aufgepumpt hat und gesagt hat, Junge, du musst mal zusehen, dass du da ein bisschen flexibler wirst. Ist mir nicht leicht gefallen, gebe ich gerne zu. Ich habe manches Mal in meinem Leben in den letzten 40 Jahren, bin jetzt 60 geworden im Sommer, die ersten 20 Jahre meines Lebens habe ich so gelebt, ich habe manches Mal ausdrücklich, auch vor anderen Leuten, Buße getan für mein echt bockelhartes Herz, das ich hatte. Und ich sage nicht, dass ich ganz drüber weg bin. Wenn man aufwächst mit der Überzeugung, so musst du richtig glauben. Oder wie ein Freund von mir sagt, der in Braunschweig beim Baptistenpastor ist, ist denn diese oder jene Person Glinus, finde ich ein super Wort, gläubig in unserem Sinne? Finde ich klasse. Also er meint das sarkastisch, weil wir beide den gleichen Weg hinter uns haben und so nicht mehr denken heute. Aber ich habe immer Leute geliebt, die einfach dachten, wie ich dachte, weil die waren ja richtig. Und die anderen waren falsch. Das war ganz einfach. Die Welt war schwarz und weiß. So. Und dann werde ich ein bisschen älter und merke, dass Gott sagt, Stefan, du hast eine Augenkrankheit. Das liegt nicht an den Menschen, das liegt an deinen Augen. Dass du nur schwarz und weiß sehen kannst. Nicht, dass es nicht Wahrheit und Unwahrheit gibt, aber ist euch aufgefallen, dass die Welt 128.000 verschiedene Grautöne hat? Und es ist nicht einfach, darin als Christ, finde ich, geradlinig zu leben. Das ist aber die Herausforderung. So, und die Leute hier waren offensichtlich in der Lage, angesichts ihrer gemeinsamen Krankheit alle ihre Unterschiede zu übersehen. Ich finde das super und ich hoffe, dass wir ohne Krankheit zum selben Ergebnis kommen. So, Vers 13. Und sie erhoben ihre Stimme, weil sie durften nicht näher als 50 Meter an einen Gesunden, war die Regel. So. Also erhoben sie ihre Stimme und sprachen, wahrscheinlich schrien sie, Jesus, Meister, erbarm dich über uns. Warum? Weil sie gehört hatten, dass Jesus krank geheilt, hat sich rumgesprochen. Und weil sie das gehört hatten, dachten sie, naja, dann wir auch. Und dann sahen sie Jesus, 50 Meter, andere Straßenseite hier, Zietenstraße, und haben geschrien wie noch nie in ihrem Leben. Weil sie einfach gesund werden wollten, das ist doch nachvollziehbar. So. Und als ich das las, dachte ich, ist interessant. Die verhalten sich, obwohl sie so schwer krank sind, sie könnten ja einfach hinrennen zu Jesus und sagen, ich sterbe nächstes Jahr oder im halben Jahr oder wann auch immer. Es spielt gar keine Rolle, ob ich mich an die Regeln halte. Ich will gesund werden, ich renne zu Jesus. Nein, ihre Prägung sagt ihnen, 50 Meter Abstand und dann kannst du rufen. Und ich habe gedacht, wie oft passiert das, dass wir in unserem Glauben geprägt sind von unseren eigenen Überzeugungen, wie man richtig lebt, wie man richtig glaubt, wie man sich verhalten muss in einer Kirche, wie ein Gottesdienst richtig abläuft, was ich mache, wenn ich in einem Gottesdienst plötzlich vielleicht wirklich mal berührt bin vom Heiligen Geist, was mache ich denn dann? Am besten Augen zu, stillhalten und warten, bis der Anfall vorüber ist. Sonst würde ich auffallen. Und auffallen wollen wir um gar keinen Preis. Und ich habe gedacht, wie oft passiert uns das, dass wir Gott verpassen, weil wir einfach nur unseren Prägungen folgen. Wir hatten die Tage jetzt hier so eine Situation, dass wir überlegt haben, hätten wir, als der Jörg Albrecht gepredigt hat, hätten wir nach einer Predigt von ihm Augenblick Stille haben müssen. Er sprach darüber, Stille sei gut. Und wir haben reagiert wie immer. Lass uns Lobpreis haben. Nach der Predigt kommt Lobpreis. So. Und beim zweiten, dritten Lied sagte Frank, nee, ich glaube, das war falsch. Wir hätten einfach mal anders reagieren müssen, als unser Reflex es so macht. Was ich damit sagen will, seid ihr ganz sicher, dass die Art, wie ihr über Gott denkt, was Gott so braucht, wie man sich in seiner Gegenwart so verhält, was anständig ist, seid ihr ganz sicher, dass Gott das genauso sieht? Oder seid das nur ihr? Und das verurteile ich gar nicht. Ich funktioniere genauso. Das ist menschlich. Es ist nur nicht geistlich. Könnte es sein, dass unser Glaube und unser Verhalten, unsere Nachfolge, wir ganz oft danach ausrichten, inwiefern das Evangelium und Gottes Anliegen und die tollen Dinge der Bibel zu uns passen? Dabei geht es eigentlich darum, wie wir zu ihnen passen. Wie wäre es, wenn wir Gott nicht nachfolgen auf unsere Weise, sondern gucken, Herr, was ist eigentlich deine Weise? Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal, vielleicht in unserem Lande besonders, zur Zeit, wer sich ein bisschen der Christenheit interessiert, wie es der gerade geht, der Europäischen geht es schlecht. Wir werden gerade überholt von Afrika und von Südamerika. Dramatisch viele Bekehrungen. Christenheit wächst rapide. Nur nicht in Mitteleuropa. So, und die... Wo war ich jetzt vorher? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist ja auch Käse. Wo war ich? Wer kann mir helfen? Wenn alle gleichzeitig reden, weiß ich es auch nicht. Nein. Danke, Südamerika. Das ist das Stichwort, was ich suchte. Danke. Also, Die Christen in anderen Ländern überholen uns gerade in der Art, wie sie auf Gott reagieren. Das ist nicht typisch deutsch, das ist nicht korrekt, aber super. Und wir sind total korrekt und werden aussterben. Helmut Tiedicke, sagt der Name jemandem was? Professor, schon längst verstorben, Theologieprofessor in Hamburg mal, der hat viele Bücher geschrieben. Und ein Buch habe ich als 14-Jähriger gekauft, weil auf der Rückseite des Buches der Text war, woran liegt es eigentlich, kann ich noch auswendig, woran liegt es eigentlich, dass viele unserer Predigten so richtig sind und so leblos? Fand ich super, den Gedanken. Daraufhin habe ich das Buch gekauft, ich war 14. Hat mich etwas überfordert, aber der Klappentext, der war gut. So. Also wir sind alle richtig, ihr seid alle richtig, wir glauben genau die richtigen Dinge, wir sind fantastisch, korrekt, Glinus. Und wir werden diese Welt nicht verändern mit unserem Glauben, wenn wir nicht einen Schritt weitergehen. Die Welt da draußen braucht nicht korrekte Kirche, die braucht Jesus. Amen. Braucht Menschen, die wieder in der Lage sind zu sagen, wenn ich einen sehe, gelingt es mir, in sein Herz zu schauen. Und wenn ich sehe, der ist traurig, dann gehe ich hin und tröste ihn. Wenn ich sehe, der ist krank, dann sage ich, darf ich für dich beten. Wenn ich sehe, er braucht Hilfe, dann gebe ich ihm die Hilfe. Wenn ich sehe, er ist gerade gestolpert, dann helfe ich ihm auf. Und wenn ich den Bettler am Wegrand sehe, gebe ich ihm, was er braucht. Einfach, weil Jesus es genauso tun würde. Mein Glaube muss nicht mir entsprechen, er muss Jesus entsprechen. Und dann ändert er diese Welt. Und ganz ehrlich, Gemeinden, die sagen, nee, ich möchte doch lieber einen Glaube, der uns entspricht, die werden wir zuhauf schließen in den nächsten 10 Jahren. Und geistlich gesehen macht das auch nichts. Menschlich ist das immer schade. Und ich bete darum, dass Gott uns hunderte neuer Gemeinden schenkt. Die müssen nicht 200 Leute groß sein, die können auch aus 10 Leuten bestehen. Die sagen, und ab heute will ich lernen, nicht an Jesus zu glauben, sondern wie Jesus zu glauben. Zu handeln wie er. Jesus in mir bedeutet nicht, was bin ich wieder gerettet heute, sondern ich bin in seiner Liebe, Vollmacht und Gnade unterwegs. Und das ist das wahnsinnige Geschenk. Dann übrigens stimmt, was mir als Kind in der Sonntagsschule erzählt worden ist, Nachfolge ist ein Abenteuer. Und ich habe mir gedacht, wann denn, wann kommt es endlich? Und dann habe ich mit 17 irgendwann erkannt, nee, ist doch keins. Was aber daran liegt, dass ich das vielleicht noch nicht verstanden hatte, keine Ahnung. Es beginnt an dem Tag, wo du sagst, wenn jetzt Jesus neben mir wäre, ich gehe durch die Stadt bummeln und Jesus steht da. Ich tippe, der würde mit mir in irgendwelche Klamottenläden gehen, weil es lustig ist. Jesus würde nicht immer in Kirchen gehen, glaubt mir. So. Mache ich auch nicht. So. Aber er würde mitmachen. Nur wenn er an einem Bettler vorbeigehen würde, würde er sicherlich nicht vorbeigehen. Er würde sich nicht fragen, hat der Obdachlose das selbst verschuldet? Könnte er am Arbeitsamt Hilfe kriegen? Das ist nicht die Frage. Das ist die Frage von jemandem, der auf das Gesetz guckt. Die Frage von jemandem, der auf die Liebe schaut, ist anders. So, das wäre mein Gedanke zu sagen, man muss anfangen, wie Jesus zu glauben. Vers 14 geht es weiter. Als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Das steht da so lapidar, super Ereignis. 50 Kranke. Und er sagt, bitte? 10. Ja, ich war bei 50 mal, danke, 10. 10, danke. Aber 50 wäre ungefähr das Gleiche passiert, tippe ich. Aber wir können dafür die Speisung der 5000 um 50 runterhandeln, bin ich auch einverstanden. Ihr wisst doch alle genau, was ich meine. Und vermutlich wisst ihr, dass das sogar stimmt, was ich sage, nehme ich an. So, 10, danke für die Korrektur. Jetzt habe ich wieder einen Faden verloren. Nein, 10 Leute hat er geschickt, loszugehen, die alle krank waren. Würdest du krank an deine Heilung glauben, wenn du noch krank bist? Jemand legt dir die Hände auf und sagt, in Jesu Namen sei gesund. Nothing passiert. Und der andere feiert, dass du gesund geworden bist. Sagst du, du bist aber auch so ein kleines bisschen durch den Wind, ne? Das war die Situation. Jesus sagt, zeigt euch den Priestern. Und es war klar, dass er meint, dann werdet ihr gesund. Die Priester damals waren das Gesundheitsamt. Man musste zu ihnen hin, um die Bescheinigung zu kriegen, du bist wieder salonfähig. Also war klar, was gemeint war, und sie waren alle noch krank und sie mussten etwas tun, was für den Glauben die ursprünglichste DNA ist, die Glaube hat. Nämlich, ich tue etwas nur aus einem Grund, weil Jesus es sagt. Das ist das Gegenteil von dem, wie wir gerne Glauben leben. Ich habe so viele Menschen erlebt, und ich kenne in meinen nicht so guten Tagen das auch von mir, dass man sagt, Jesus schenkt mir Glauben und dann hast du irgendeine Perspektive vor dir, einen nächsten Schritt und du planst und sicherst und fragst und wenn alles sicher ist, sagst du, Jesus, jetzt segne meine Schritte. In Wirklichkeit hast du alles alleine gemacht und bittest Jesus, er möge mitgehen, was du so genial ersonnen hast. Kann man machen, ist aber die zweitbeste Lösung. Ich bin gar nicht dagegen, dass man Dinge vernünftig plant, solide vorangeht, alles, was man tun kann, einbringt in vernünftige Planung. Finde ich gut. Nur Glaube, der am Ende die Kontrolle nicht abgeben mag, weil er letztlich doch an sich selber mehr glaubt als an Jesu Fürsorge, der verdient dieses Wort nicht. Ein Glaube, der nicht mehr glauben muss, ist kein Glaube. Und wir, gerade, ich will keinen Verein haben, aber gerade wir Deutschen, wir lieben Kontrolle. Guckt euch unsere Kleingärten an. Wir lieben Kontrolle. Und wenn wir die nicht abgeben können, und ich sage nicht doof werden, dumm werden, das ist ja nicht die Alternative. Das ist für uns immer der Gedanke. Wenn ich aufhöre zu kontrollieren, kommt das Chaos. Das ist ganz schön anmaßend, so zu denken. Wenn ich aufhöre, Chef im Ring zu sein, wird diese Welt zusammenstürzen. Ja, wer bist du eigentlich? Dass du wirklich denkst, ganz ehrlich, ich kann nichts dafür, aber Gott kann das nicht so gut wie ich. Was ist das für ein Gedanke? Wozu ich euch ermuntern möchte, ist das zu tun, was diese 10, danke, Aussätzigen tun. Jesus sagt, zeigt euch den Priestern. Und sie sagen, jo. Ja. Auf dein Wort hin. Verlasse ich meinen Kerker. Sie machen das tatsächlich. Und sie erleben, dass sie auf diesem Weg tatsächlich gesund werden. Das ist Glaube, der mit Jesus rechnet. Ich habe bei der Vorbereitung überlegt mir viele kleine Situationen, wo ich dachte, das hat mich in den letzten 20 Jahren, vielleicht sogar ist das das schönste Zeugnis für mich gewesen. Wir waren noch drüben in der alten Gemeinde. Wo ist da jetzt ein Billardladen immer noch drin oder wird er umgebaut? Egal, wir waren da drüben in der Gemeinde. Und wir hatten so eine Zeit, da haben wir gerade etliche Heilungen erlebt. Und Sigi Michael, ihr werdet euch erinnern, das war wirklich eine schöne Zeit. So, und ich weiß noch, an einem Sonntag, Kirche voll, die war ja auch kleiner, so. Und nach dem Gottesdienst stehe ich irgendwie vorne und rede mit jemandem, da kommt meine Tochter Julia, die war damals vielleicht 10. Kommt zu mir und sagt, zieht so an meiner Klamotte und sagt, Papa, kannst du bitte mal in den Gartensaal kommen, das war so ein Raum hinter der Kirche, wo die Kinderstunden stattfanden, kannst du mal in den Gartensaal kommen und Leslie heilen? Ja, sie hat so einen Migräneanfall, hatte die öfter mal. So. Das wäre ganz toll. Aber so ganz locker. Kannst du mal kommen und Leslie heilen? Habe ich gesagt, ja, ich komme gleich. So, ist sie weggegangen, war schön. Bin ich rübergegangen, in den Gartensaal. Da saßen 4, 5 Mädel um das weinende Mädel Leslie. Und habe gesagt, okay, in Jesu Namen, Leslie, sei frei von deiner Migräne. Und paff, war sie gesund. Und Julias Reaktion war, danke Papa, fertig. Und ich habe oft gedacht, toll, der Glaube meiner kleinen Tochter. Natürlich wird Gott das tun. Papa, mach doch mal. Fand ich wirklich erfrischend, muss ich sagen. Und ich rede nicht von schwierigen Gebetserfahrungen, könnte ich 3 Wochen darüber reden. Ich rede jetzt darüber. Das war wirklich schön. Das war wirklich schön. Könnte ich euch ermutigen, ist schon das falsche Wort. Sagt mir, was ich tun müsste, um euch zu gewinnen, diesem Glauben nachzustöbern. Zu sagen, Vater, ich will glauben wie Jesus. Wenn Jesus gebetet hat, ist er nicht davon ausgegangen, ich bete jetzt, hoffentlich wird das was. Das war nicht seine Haltung. Sondern er wusste, wenn ich bete, also eins ist klar, der Vater hört mir zu, 100%. Wenn jetzt aber Gott jedes Wort hört und mein Herz kennt und mir sagt, bitte mich doch, und er das dann nicht tut, dann müsste ich ihn mal fragen dürfen, Herr, warum eigentlich nicht? Und vermutlich würde er mir das auch sagen. Das ist nur eine andere Ebene von Vertrauen zum Vater, als zu beten und dann, hoffentlich geht's gut. Ich würde euch ermutigen, euch auf den Weg zu machen, den Glauben von Jesus zu teilen und nicht nur an ihn zu glauben, wie es der Jörg Albrecht gesagt hat. Zum Schluss, Vers 17 bis 19 heißt es, also ich fange bei 15 an, einer kehrt wieder um, pries Gott, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen, dankte ihm, das war ein Samariter ausgerechnet, da antwortet Jesus, sprach, sind nicht 10 reingeworden, wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling. Und er sprach, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Was traut ihr eigentlich eurem Glauben zu? Glaube ist für uns ganz oft etwas, wo wir danach fragen, hast du die richtigen Positionen? Glaubst du zu dem Thema X, Y, Z, glaubst du wie ich? Als wenn Glaube darin besteht, dass ich die richtige Einstellung zu was habe. Aber Glaube ist nichts, was ich denken muss oder singen kann. Glaube ist was, was ich tun muss. Denkt an die Lesung, die wir gehört haben. Glaube zeigt sich in dem, was ich tue. Glaube, die nicht nur denke und sage, oh, ich habe voll das Riesenbekenntnis ausgesprochen, was bin ich für ein Gläubiger. Das ist doch doof. Glaube lebt davon, dass ich sage, ich setze buchstäblich mein Leben auf diese Karte. Buchstäblich. Ich setze meine Ehre auf diese Aussage Jesu. Ich setze meine Zukunft auf dieses Wort Jesu. Ich setze die Entwicklung meines ganzen Charakters auf diese Person Jesus. Das ist Glaube. Traut ihr euch? So soll es sein. Also, ich würde euch gerne mit dieser Geschichte ermutigen, genau so zu handeln. Zum Schluss, ich habe überlegt, wie ich das mache, aber heute Nacht habe ich viel wachgelegen und Zeit gehabt, über die Predigt nachzudenken. Also, am Anfang hatte Claudia mich gefragt, am Freitag, ob ich kluge Ratschläge hätte. Habe ich gesagt, nein, habe ich nicht, weil ich kenne euch ja viel zu wenig. Jetzt habe ich euch mal 36 Stunden erlebt und habe einiges für euch gebetet und euch mal angeschaut und habe zwei, kann man den Text nochmal haben, und habe zwei Gedanken, geht mit ihnen um, wie ihr wollt. Ich beanspruche nicht, dass die jetzt hier eure Himmelsrichtung für die nächsten 5 Jahre sein sollen. Sie sind mir nur nahe gekommen. Das eine ist der Vers 14 gewesen. Jesus sagt zu diesen Aussätzigen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Als ich das heute Nacht, zwischen 3 und 5, ist eine super Zeit zum Bibellesen, als ich das heute Nacht dachte, hatte ich die Assoziation, wenn ich euch als Gemeinde senden dürfte und die Priesterschaft mal als den Raum der Kirche betrachte, ich würde euch senden, diese Kirche zu verändern. Ich bin Superintendent dieser Kirche und kein besonders guter Methodist. Ich bin nicht Mainstream. Aber ich habe mich erinnert, dass wir vor 15, 18, 20 Jahren hier auf diesem Teppich gekniet haben, im Ältestenkreis mit Frank und mit Sigi und mit Michael, und ich weiß nicht, wer noch dabei war, der heute hier ist, keine Ahnung. Und wir haben geheult und geschrien. Geheult und geschrien. Um Reformation dieser Kirche. Aus einem einfachen Grund. Sie braucht das so dringend. Wir haben gefleht, dass Gott das schenkt. Ich gebe zu, ich habe diesen Gedanken dann ein bisschen aus dem Auge verloren. Wenn man alleine unterwegs ist, ohne Gemeinde, dann ist das nicht so einfach, das alles alleine hochzuhalten, gefühlt. Aber ich habe den Gedanken vor 2, 3, 4, 5 Jahren wieder aufgenommen und bete um Reformation dieser Kirche. Weil wir sonst eingehen werden. Und weil es so ein Jammer wäre, dieses von Gott geliebte und geschaffene Gefäß wegzuschmeißen. Das wäre so verschenkt. Wäre es nicht besser, es würde mit Leben neu erfüllt werden? Wenn ich könnte und dürfte, würde ich euch senden, zu dieser Reformation mitzuarbeiten. Ich würde fragen, wollt ihr nicht, ihr jungen Leute, euer Leben Jesus in so einem Dienst hier als Pastorin und Pastor geben? Ich würde 10 von euch anstellen in dieser Kirche. Das meine ich ernst. Ich würde mit euch Gemeinden gründen. Ich würde eine Gebetsbewegung haben wollen. Und so sehr ich den Gemeinschaftsbund mag und lieb habe und selber Gründungsvater da war mit vom Gemeinschaftsbund, mir würde es nicht so sehr darum gehen, haben wir die richtige Meinung zum Thema Sexualität. Mir würde es darum gehen zu sagen, haben wir die richtige Power, um in dieser Kirche Reformation zu bewirken. Ich weiß, dass nur Gott das tun kann, aber das wäre mein Herzschlag. Ich würde euch gerne senden, wenn ich könnte, kann ich aber nicht, darum hört das einfach mal als Gedanke. Und ein zweiter Gedanke, den habe ich die Tage gedacht, ich habe so viel Liebe und Freundlichkeit unter euch erlebt. Also vielleicht war auch eine Menge Nostalgie dabei, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Aber es war einfach schön. Ihr seid ungemein gastfreundlich. Ihr seid auch ungemein gut. Wenn ich eure Lobpreisgruppen sehe, da kriegen manche das Sabbern, wenn sie sowas hören. Ihr ahnt nicht, wie reich ihr seid. Und ihr seid nicht nur gut, ihr seid auch noch nett dabei. Ihr seid in vielem gut. Wenn ich euch einen Rat geben dürfte, habt natürlich nicht so viel Sorge, perfekt zu sein in dem, was ihr tut. Wisst ihr nicht, dass Gott machtvoll mit euch ist? Und wenn alle Orga-Fragen daneben gingen würden, wäre Jesus nicht ein Millimeter weniger hier mit seiner Kraft. Es ist einfach egal für ihn. Denkt an die 2 Brote und 5 Fische. Er hätte auch mit einem halben Brot und einem Viertelfisch das Gleiche gemacht. Ist völlig egal. Es liegt an Jesus. Entspannt euch doch. Entspannt euch. Ist alles gut. Der Herr hat euch sowas von lieb, das glaubt ihr gar nicht. Also feiert seinen Namen und lasst euch gerne mit ihm auf den Weg bringen. Amen.